Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Ich sitze in Greifswald im Institut für Community Medicine im Besprechungsraum der Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health und vor mir sitzt der Sprecher des DZNE-Standorts Rostock-Greifswald, Wolfgang Hoffmann. Hallo Herr Hoffmann.
Hallo.
Was genau ist das für ein Institut, in dem wir hier sitzen? Was ist Community Medicine?
Community Medicine ist etwas, was es nur in Greifswald gibt. Und das hat eine historische, so einen Hintergrund. Und zwar kommt es daher, dass wir nach der Wiedervereinigung hier sich viele Menschen gefragt haben, wieso man eigentlich zwei Fakultäten in so einem kleinen Bundesland braucht. Zwei medizinische Fakultäten, ganz genau. Und dann gab es eine Delegation des Wissenschaftsrates, die dann gesagt hat, wir können auch eine Universität, die fast 550 Jahre damals schon alt war, können wir jetzt nicht schließen.
Ja.
Und dann brauchen wir aber einen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt, der sollte möglichst nicht so viel kosten und dann sind sie auf die Community Medicine gekommen. Also die Untersuchung von Gesundheits- und Krankheitsdeterminanten in der Allgemeinbevölkerung oder wie ich eben als Arzt immer sage, das ist die Fortsetzung der klinischen Medizin außerhalb des Krankenhauses. Ja? Also wir gucken da draußen, wie ist die Versorgung, wo gibt es Risikofaktoren, wo gibt es Problemlagen gesundheitlicher Art, die man eben auch mit medizinischen und pflegerischen Methoden angehen kann.
Was heißt das konkret? Sie gucken, also Versorgung im Sinne von, gibt es genug Hausärzte auf dem platten Land?
Ja, oder? Zum Beispiel, das haben wir schon ganz lange jetzt als Thema hier, natürlich ein heißes Thema, aber auch, wer geht denn eigentlich zum Arzt und warum geht derjenige, der eigentlich hingehen müsste, nicht hin? Wen erreiche ich? Wo sind die Schwellenprobleme? Ne? Wen muss ich zu Hause besuchen, wen auch nicht? Wir haben ja gleichzeitig viel zu viel Versorgung in bestimmten Bereichen, anderen haben wir zu wenig.
In welchen haben wir denn zu viel und wo zu wenig?
Naja, es gehen ja viel zu viele Menschen zum Arzt in Deutschland mit im Durchschnitt bis zu über 10 Mal pro Quartal. Wenn jemand das kann, kann er nicht wirklich richtig krank sein. Natürlich immer von Ausnahmen abgesehen. Ne? Aber so oft muss man nicht zum Arzt gehen. In keinem anderen Land ist das so. Das heißt, die Frage ist eher, was wird denn gebraucht? Also was wäre denn gut, um die Gesundheit möglichst optimal zu schützen und dann, falls sie eingeschränkt ist, wiederherzustellen? Wir haben ein Problem, das aber jetzt, sagst, kommen wir so ein bisschen wieder in die Systembetrachtung. Ja. Ne? Wir haben einen Mangel an Pflegekräften. Und der zeichnet sich jetzt schon richtig deutlich ab und er wird in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker werden. Wir reden immer über den Arztmangel, ne, weil die Ärzte einfach immer lauter sich äußern und auch mehr gehört werden.
Größeres, ne? Konfliktpotenzial, ja.
Aber in Wirklichkeit ist das nicht das Hauptproblem. Wir haben an manchen Punkten auch Ärzte zu wenig. Ne? Also es gibt hier ein großes Problem mit den kleineren Krankenhäusern. Die können ihre Fachabteilung zum Teil nicht mehr mit Fachärzten besetzen, weil eben gar keine Bewerber da sind. Das ist also ein Problem, die helfen sich schon gegenseitig aus, die Uni ist in einigen mit dabei und hilft. Ne? Die Oma auf dem Kuhdorf, die zum Arzt muss, die braucht Zugang zum Hausarzt. Ne? Das ist immer unser Credo hier. Ich brauche eine flächendeckende Versorgung mit Hausärzten.
Ja.
Ich brauche aber keine flächendeckende Versorgung mit Fachärzten, weil es ohnehin in manchen Bereichen nicht darstellbar ist. Also zum Beispiel in der Demenz hier haben wir es ja, dass wir eigentlich bei jedem Menschen, bei dem eine Demenzentwicklung stattfindet, die noch nicht abgeklärt ist diagnostisch, empfehlen die Leitlinien einen Facharztbesuch. Und das muss eben nicht wohnortnah sein, kann auch gar nicht wohnortnah sein, weil je spezialisierter ich das mache, desto weniger natürlich gibt es dann davon.
Ja. Ne?
Und ich muss lieber die Patienten dann transportieren, als dass ich den Facharzt Hausbesuche machen lasse.
Was mache ich denn dann mit der Oma? Schicke ich da den Arzt hin oder sorge ich lieber dafür, dass es ein Transportsystem gibt, das die Oma zum Arzt schafft?
Hausarzt würde ich hinschicken, beziehungsweise seine Delegationskräfte. Ne? Großes Thema, Arbeitsteilung. Der Hausarzt darf ja seit ungefähr, naja, inzwischen sind es ja auch schon 6 oder 7 Jahre, darf er ja Praxismitarbeiter entsprechend qualifizieren.
Ach.
Und die zum Hausarzt, zum Hausbesuch schicken. Also die Delegationsleistung, das hieß damals Schwester Agnes, das ist aus unserem, also aus meinem Institut,
ja.
Aus meiner Abteilung.
Ich habe mich immer gefragt, warum wir das nicht machen, weil das ist.
Wir waren das einzige Land in Europa, was keine Delegationsberechtigung hatte. Und die Ärzte haben sich auch zu Anfang sehr dagegen gewehrt, weil sie dachten, sie werden jetzt alle abgeschafft.
Standesdünkel, ne?
Naja, auch Angst, Existenzangst und natürlich auch Qualitätsangst, ne? Weil die haben schon gedacht, naja, sozusagen nicht Ärzte, die machen jetzt Hausbesuche. Tatsächlich ist es so, dass es gut funktioniert, wenn eben eine klare Abstimmung zwischen Arzt und Schwester oder Arzt und medizinischer Fachangestellter stattfinden. Das ist jetzt sozusagen eine unserer Großtaten hier in diesem Institut, dass wir diese Delegation so weit untersucht haben mit 1400 Patienten und 6 oder 7 Modellprojekten, wo auch über 30 Ärzte beteiligt waren, dass es bis ins Gesetz gekommen ist. Naja, das ist also so eine Sache. Das heißt, Sie haben ja gefragt, wie dann jetzt die alte Oma mit den vielen Krankheiten. Das heißt, entweder sie hat eben so ein System, wie wir auch machen mit Rufbussen, und auch eine Bushaltestelle kann mal verlegt werden. Ne? Wir arbeiten mit dem Regionalen Planungsverband zum Beispiel zusammen. Das machen wahrscheinlich nicht viele Wissenschaftler. Aber die entscheiden unter anderem eben, wo die Bushaltestellen sind. Und wenn ich da irgendwo ein Altersheim hab oder zwei, wo viele ältere Leute sind, die eben irgendwo hin wollen, dann kann man mal die Bushaltestelle vom Marktplatz zum Altersheim verlegen. Ja. So, und das ist eine Maßnahme, die kostet nichts, außer dem Schild und ein bisschen Beton, und dann ist das gut. Ne?
Können Sie hingehen, also sich den einen Demenzkranken rausnehmen und dann wieder mit Ihrer Rahlkarte, also mit den 100 Schrauben kommen und gucken, so passt auf den, die 7 Dinge, da müssen wir dran drehen und
genauso ist es. So genauso, nicht fertig, sondern dann geht's erst los, aber genauso wird's gemacht.
Ja.
Also wir fahren dahin, machen dieses computergesteuerte Assessment, das heißt auf Deutsch, ich habe da Fragebögen drin, ich habe bestimmte Untersuchungen auch drin, die einfache Untersuchung, und dann ergibt sich ein Bild.
Ja.
Und der Computer verrechnet das mit den Interventionen.
Ja.
Also Beispiel, Sie haben beim Fragebogen zur Major Depression, haben Sie einen Punktwert über einem bestimmten Maß, dann empfiehlt dieses Computersystem fachärztliche Abklärung, ob der vielleicht eine Depression hat.
Ja.
Und wir haben dieses System getestet gegen eine normale Krankenschwester sozusagen, erfahren, und haben mal geguckt, wie viel mehr das System vorschlägt, als die Krankenschwester selber gesehen hat. Und das haben wir so gemacht, dass wir denen gesagt haben, pass auf, das System sagt, aber du solltest nochmal danach gucken und danach gucken und danach gucken. Findest du das auch? Und dann haben sie gesagt, ja, finde ich auch. Also über 80% der Vorschläge, die das System noch zusätzlich gemacht hat, fand die Schwester auch richtig. Also sagt man, ach ja. Ne? Und ganz häufig war da eben Sehen und Hören dabei, was man normalerweise, würde man gar nicht drauf kommen, ne? Dass man das bei jedem dementen Patienten prüfen muss.
Ja.
Das sagen Sie jetzt, ne?
Ja.
Wurde aber eben nicht gemacht. Und das ist ja immer so, wirklich geniale Sachen sind ja immer einfach im Nachhinein, weil man am Anfang nicht drauf gekommen ist. Und das gibt mehrere solche Punkte, ne? Also auch kompliziertere Sachen, wo man eben nicht selber drauf gekommen ist. Und deswegen funktioniert das so gut. Und das Ganze ist jetzt so optimiert, dass es leicht bedienbar ist und so. Die Schwestern, die das in der Hand haben, die merken gar nichts von dem ganzen IT-Overkill, der da drin steckt, ne?
Ich rede hier mit einem Epidemiologen und die Abteilung, die heißt Versorgungsepidemiologie. Betrachten Sie das Problem wie eine Epidemie?
Ja, das ist also ein häufiges Missverständnis.
Was eine interessante, also das wäre eine spannende Herangehensweise.
Natürlich ist es eine Epidemie, aber sagen wir so, die Epidemiologie ist nicht nur für Infektionskrankheiten da. Also Epidemiologie ist die Wissenschaft sozusagen von den Krankheiten in einer Bevölkerung. Epidemos.
Was denken Sie, wie lange das noch dauern wird, bis wir die Dementia Care Manager ja mehr oder weniger flächendeckend unterwegs haben? Also, dass ich im Grunde, also ich habe jetzt auch wieder so ein romantisches Bild davon, dass ich irgendwie einfach nur in gelben Seiten nachschlage unter Dementia Care und dann Frau Schneidereit anrufe, die dann mal vorbeikommt und meine Mutter anguckt.
Ja, das muss so sein. Also wir haben ein Modellprojekt gestaltet, das jetzt allerdings leider noch nicht umgesetzt ist, weil da immer eine Krankenkasse mitmachen muss. Bei den sogenannten Modellprojekten. Und die Krankenkassen tun sich schwer, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil sie sowieso sich meistens schwer tun mit irgendwelchen Veränderungen, weil sie denken, es wird immer teurer. Egal, was wir machen, wird es am Ende teurer. Das ist so ein bisschen so eine, ja, auch so eine Traumatisierungserlebnisse der Krankenkassen. Die haben auch insgesamt viel zu viel zu sagen. Also die Krankenkassen können mehr blockieren, als sie blockieren können sollten.
Ach.
Ja, natürlich aus naheliegenden Gründen, die auch verständlich sind, aber dadurch wird der Fortschritt eben wirklich sehr mühsam.
Ich dachte, das würde eher über die KVen gehen, das Problem.
Das kommt drauf an, die können auch gut blockieren.
Ja.
Aber die blockieren im anderen Bereich.
Okay.
Also die KVen haben jahrelang zum Beispiel diese Delegation blockiert.
Ja.
Ne? Mit allem, was sie konnten. Ne? Bis sie dann irgendwann festgestellt haben, es ist zu spät, es kommt jetzt, dann waren sie sofort schon immer dafür und haben dann eben die MFA-Ausbildung erfunden. Und die heißen dann eben jetzt nicht mehr Agnes, sondern jetzt heißen sie Vera. Es ist aber im Prinzip das gleiche in Grün.
Das ist auch ein Akronym für irgendwas vermutlich, ne?
Ja, genau. Okay. Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis.
Ah, okay.
Das ist alles okay, ne? Aber sie konnten natürlich nicht so richtig zugeben, dass das, wo sie so lange dagegen waren, dass sie da plötzlich dafür sind. Also haben sie gesagt, nee, da sind wir ja immer noch dagegen, ne? Wir machen jetzt bloß das Gleiche in Grün und so. So ist das halt immer, ne?
Ja.
Aber es wird im Gesundheitssystem wird viel blockiert und gemauert, weil einfach das System ja an sich so starr ist. Jedes Mal, wenn ich was ändere, verliert ja irgendeiner was.
Ja.
Und deswegen ist der Konsens immer, wir lassen es so, wie es ist, ne? Und da muss dann der Staat kommen. Das ist aber ein ganz anderes großes Thema. Ne? Wenn sich was ändern soll, die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre haben sich alle wesentlichen Änderungen kamen vom Staat. Also durch Gesetze. Ne? Durch Gesundheitsstrukturgesetze. Angefangen mit Seehofer damals. Mhm. Ne? Aber eben jetzt inzwischen wirklich sehr moderne, kluge, abgestimmte Gesetze. Seit den letzten so 3, 4 Ministerien war das gut, auch kontinuierlich. Es gab also nicht hier so wie bei Trump, ne? Ich war es erstmal alles wieder rückgängig.
Ja.
Sondern über die Parteien hinweg eine, sagen wir jetzt nicht unbedingt ruckelfreie Kontinuität, aber das war kompatibel, was die gemacht haben.
Warum passiert das auf einmal so? Also warum klappt das auf einmal?
Weil die Leute vernünftig geworden sind.
Ach so.
Also die Ideologie ist weniger.
Ja.
Geworden, ich glaube, das liegt an einer allgemeinen Abrüstung, sozusagen. Die Schwestern waren ja auch nicht gerade zimperlich, ne, mhm, mit der Beschimpfung der Ärzte. Das ist besser geworden. Die Ärzte sind bescheidener, weil sie es eben draußen sehen, die kriegen den Versorgungsauftrag nicht mehr überall realisiert. Das heißt, wir müssen schon mal irgendwie mal was Konstruktives auch tun, nicht immer nur Besitzstandswahrung. Und die jungen Leute haben keinerlei Problem damit. Ne? Also meine Studenten, die sagen, wie jetzt, verstehe ich jetzt nicht, wieso ist denn das ein Problem mit den Schwestern? Ne? Also wir haben hier interprofessionelles Lernen jetzt eingeführt. Das heißt, völlig revolutionär gibt es jetzt mehrere Kurse, wo Schwesternschülerinnen, also Krankenpflegeschüler, mit Medizinstudenten zusammen unterrichtet werden.
Ne? Wo eigentlich jeder doch sofort sagen würde, ja sicher.
Warum? Da haben wir den Innovationspreis für gekriegt, einen bundesweiten Innovationspreis für interprofessionelles Lernen. Und ich habe in meiner Dankesrede gesagt, das ist eigentlich schon ganz schön bezeichnend, dass man für etwas, was man seit 100 Jahren hätte machen sollen, heute, aber so war es halt.
Ja.
Inzwischen ist das aber, sag mal, auch das kommt an. Ne? Mhm. Also wir kommen weiter damit. Dadurch, dass der Staat jetzt mehr dabei ist, also die Kommune vor allen Dingen und das Landesministerium, dadurch sind die anderen plötzlich auch aufmerksamer auf Daten. Ne? Und das ist vielleicht die allerwichtigste Revolution überhaupt, dass wir ein evidenzbasierte Versorgung brauchen. Nicht nur evidenzbasierte Leitlinien. Ne? Ich brauche also ein lernendes Gesundheitssystem, das sich auch anpasst an neue Erkenntnisse, ne, wenn es welche gibt.
Wolfgang Hoffmann, ich danke Ihnen.